Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich auch für Ihr Kommen. Und es ist schön, dass wir jetzt zusammen hier diesen Gottesdienst dann auch weiter in der Wortbetrachtung begehen dürfen. Aber bevor ich jetzt ins Wort einsteige, möchte ich auch noch ganz kurz mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus wollen wir dir wirklich jetzt von Herzen Dank sagen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast. Und dass wir jetzt im Aufblick auf dich, Herr, ja diese Gemeinschaft haben dürfen, diesen Gottesdienst begehen dürfen, Herr. Und ich darf dich wirklich auch weiterhin bitten, schenk du einfach Gnade. Gnade zum Reden, Gnade zum Hören, Gnade zu dieser Gemeinschaft. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, im Rahmen dieses Themas, die Taufe des Herrn Jesus, will ich einfach mal die Frage aufwerfen, weshalb der Herr Jesus sich überhaupt hat taufen lassen. Also wenn man ja bedenkt, der Herr Jesus Christus, er ist ja nun mal nicht irgendwer. Das ist der Mensch gewordene Gott. Der einzige jemals auf Erden gelebte Mensch ohne jede Schuld. Ja, und dann unterzieht er sich der Taufe des Johannes, die ja eine Bußtaufe war und die eine radikale Umkehr des bisherigen Lebens voraussetzt. Ja, und da kann man sich schon fragen, ja halt, kann denn etwas Reines noch reiner werden? Etwas Vollkommenes noch vollkommener? Ja, und Gott noch göttlicher? Nun versuchen wir, eine Antwort zu finden. Wir haben in der Einleitung ja den Text aus Matthäus Kapitel 3 gelesen und ich lese uns noch einmal Vers 13, Matthäus Kapitel 3, Vers 13. Matthäus Kapitel 3, Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und da beschäftigen wir uns zunächst einmal mit dieser Taufe, die Johannes praktizierte. Und ein paar Verse zuvor, nämlich gleich zu Beginn hier aus Kapitel 3, da erfahren wir, dass ja Johannes von Gott beauftragt wurde, das Kommen des verheißenen Erlösers, das Kommen des Messias vorzubereiten. Da heißt es, die Verse 1 bis 3, also auch Matthäus Kapitel 3, die Verse 1 bis 3, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Denn dieser, und das bezieht sich jetzt auf den Täufer, das bezieht sich auf Johannes, ne? Denn dieser, ne? Dieser Johannes ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Johannes war also so etwas wie der Wegbereiter des Herrn Jesus, auf den ja auch bereits der Prophet Jesaja hinwies. So, und dann lesen wir in Vers 11, wie Johannes dann selber spricht, ich habe es auch hier bei euch vor Augen gemalt hier, Matthäus Kapitel 3, Vers 11, da spricht ja dann Johannes selber, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. So, und unter anderem, und das wäre jetzt der erste Aspekt, erfahren wir ja hier aus diesem Text, dass die Taufe des Johannes ja eben so etwas wie eine Bußtaufe war. Und zwar infolge seines vorherigen Ausrufes, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So hatten wir es in Vers 2 gelesen. Und dann geht es ja hier in Vers 11 weiter mit den Worten, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Johannes, er ruft dem Volk Israel damit ja so sinngemäß zu, tut Buße, mit anderen Worten, ja, kehrt um, ändert eure Gesinnung, damit ihr mit gereinigtem Herzen dem kommenden Messias begegnen könnt. Und eigentlich ist es ja auch noch interessant, dass der Messias ja jetzt überhaupt nicht unvorbereitet gekommen ist, nein, sondern zum einen ja schon lange zuvor durch die Propheten angekündigt und schließlich dann auch durch seinen Wegbereiter, durch Johannes dem Täufer offenbar gemacht wurde. Und sowohl die Botschaft des Johannes als auch seine damit verbundene Taufe offenbart jetzt auch die zwingende Notwendigkeit einer persönlichen Entscheidung. Es ist eben nicht damit getan zu wissen, ja, dass der Messias kommt. Es reicht auch nicht aus zu wissen, dass der Messias gekommen ist, sondern ich muss bereit sein. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss bereit sein, ihm zu begegnen und ich muss bereit sein, mit ihm eins zu werden. Auf heute übertragen bedeutet das so viel wie, ja, es reicht nicht. Es reicht nicht zu wissen, dass es einen Gott gibt. Und es ist auch nicht damit getan zu wissen, dass Jesus wiederkommt. Sondern ich muss ein Kind Gottes sein. Ich muss mich eins machen mit dem Messias, mit dem Christus und mit dem, was der Herr Jesus für mich am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Ja, mit anderen Worten, du musst wiedergeboren sein in und durch Jesus Christus. Kommen wir zurück hier auf die Bußtaufe des Johannes zu sprechen. Die von Johannes praktizierte Taufe war letztendlich, ja, ich will mal sagen, so der krönende Abschluss seines Wirkens, der krönende Abschluss seiner Bußpredigt, in welcher jetzt auch die innere Umkehr nach außen hin bezeugt und bekräftigt werden sollte. Quasi so als sichtbares Zeichen, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, mit meinem Herrn und Heiland zu gehen. Ich bin bereit, meinem Herrn und Heiland zu begegnen. Ich bin gewillt, mit meinem alten Leben zu brechen. Ja, ich bin geradezu wild entschlossen, mich ganz und gar dem Herrn hinzugeben. Ja, ich bin gewillt, eine Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung, mit Jesus zu leben und mich mit ihm eins zu machen. Ja, und wer sich jetzt bewusst, das war ja eine bewusste Willensentscheidung, ja, diese Taufe, wer sich jetzt bewusst dieser Taufe unterzog, der unterstrich damit auch die zwingende Notwendigkeit, ja, dass es zur Vergebung der Sünden einer inneren Umkehr bedarf. So heißt es hier in unserem Text in Vers 6, Matthäus Kapitel 3, Vers 6. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Buße beinhaltet eine radikale Umkehr. Buße beinhaltet einen grundsätzlichen Sinneswandel, der ja auch ein verändertes Leben zur Folge hat. Es ist eben nicht mit einem Lippenbekenntnis und einer traditionellen Handlung getan, ja, ein bisschen Weihwasser hier und ein paar Tropfen Taufwasser dort. Nein, es geht um die rechte Sündenerkenntnis, derer ein aufrichtiges Sündenbekenntnis folgt. Ja, es geht um eine bewusste Willensentscheidung, eben mit den Sünden und seinem alten Leben zu brechen, um ein neues, gereinigtes Leben beginnen zu können. Und das war jetzt eben das große Problem der Sadduzäer und Pharisäer, die ja in ihrem Hochmut und in ihrer grenzenlosen Selbstüberschätzung meinten, sie seien ja bereits gerecht und hätten gar keine Buße nötig. Buße, ja, Buße, das ist was für die Zöllner, das ist was für die Prostituierten, das ist was für die Heiden, aber doch nicht für uns. Und sie beriefen sich dabei auf Abraham und Mose und meinten allein durch ihre Stellung und ihre vermeintlichen Gesetzesfrömmigkeit der Gerechtigkeit Gottes zu genügen. Aber dieses falsche Denken, ich sage jetzt auch mal dieser religiöse Hochmut, ne, dieser fromme Hochmut, dieses falsche Denken macht Johannes den Pharisäern und Sadduzäern schließlich auch zum Vorwurf. So hier in Vers 7, Matthäus Kapitel 3, Vers 7. Ich lese uns das. Matthäus Kapitel 3, Vers 7. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, da hüpfte sein Herz und er frohlockte und sprach, welch eine Freude, dass so viele mein Taufangebot in Anspruch nehmen. Technik, da ist was falsch. Ja, das war jetzt eine sehr eigenwillige Bibelübersetzung, das gebe ich zu. Nein, wie lautet es stattdessen? Lesen wir es richtig. Hier, Kapitel 3, Vers 7. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, da sprach er zu ihnen: Otternbrut. Otternbrut oder Schlangenbrut. Otternbrut oder Schlangenbrut, das heißt Sohn einer Schlange, ja? Sohn einer Schlange. Und die Schlange ist ein Bild für den Teufel, mit anderen Worten Teufelskinder, ja? Da sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Oha! Da ist man aber geneigt zu sagen: Johannes, Johannes, wo nur ist deine gute Kinderstube geblieben? Wo ist denn da die Liebe? Du grenzt ja aus. Du spaltest die Gesellschaft. Du bist aber ganz schön intolerant und unbarmherzig. Mach nur weiter so und dann sperren wir dir deinen Twitter-Account. Aber weiter hier, denn Johannes ist ja noch lange nicht fertig. Die Verse 8 und 9. Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Ja, mit anderen Worten, die Taufe, die nutzt euch doch gar nichts. Die Taufe nutzt euch nichts, wenn ihr nicht zugleich euer Denken und Leben verändert, ja, eben Buße tut und wirklich bereit seid, dem Messias mit gereinigten Herzen zu begegnen. Und das sollte allen Menschen bis heute zu denken geben. Ja, so wie sich einst die Pharisäer und Sadduzäer auf Abraham und Mose und ihre Gesetzesfrömmigkeit beriefen, ja, so berufen sich auch heute, ne? Viele auf ihre Kirche, auf ihre Taufe, auf ihre Konfirmation und Kommunion oder einfach auf ihre vermeintliche Frömmigkeit oder dass sie zumindest mal nicht schlechter sind als Putin. Aber dein Taufschein, deine Kirchenzugehörigkeit, deine Pilgerfahrt nach Rom, dein Jerusalem-Anstecker, deine sonntägliche Kollekte, deine verstaubte Bibel da irgendwo im Regal und deine Fischstäbchen an Karfreitag sind allesamt kein Ersatz für dein Sündenbekenntnis, für deine Buße, für deinen Sinneswandel und deiner aufrichtigen Hingabe zu Jesus Christus. Denn nicht deine Religion, deine Werke, deine Einstellung oder was auch immer sind deine Gerechtigkeit, sondern der eingeborene Sohn Gottes, Jesus Christus. Er hat dich gerecht gemacht. Aber das ist jetzt auch kein Automatismus. Ja, der Herr Jesus, er ist für alle Menschen zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Ja, der Herr Jesus, er ist für alle Menschen am Kreuz von Golgatha oder er hat für alle Menschen am Kreuz von Golgatha die Schuld gesühnt. Aber wer diesen Schritt nicht geht, wer nicht mit zum Kreuz geht, wer nicht glaubt und wer nicht bekennt, dass Jesus seine Schuld gesühnt hat, ja, der hat auch keinen Anteil an dem Sieg, den der Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Ja, er könnte der Gerechtigkeit Gottes genügen, aber er tut es nicht, da er weder Buße getan noch wirklich geglaubt hat. Was nutzen mir Hammer und Nagel, wenn ich diese nicht praktisch anwende? Und so ist das mit der Buße und dem Glauben auch. Ja, Buße und Glaube gehören praktisch untrennbar zusammen, wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Und die Buße, die beinhaltete dabei ja die Abkehr, ne, die Abkehr von der Sünde, das Sterben, das Begrabenwerden unseres alten Lebens. Ja, und der Glaube? Der Glaube beinhaltet deine Hinwendung zu Gott, deine Auferstehung und dein neues Leben in Jesus Christus. Und ohne das eine, nicht das andere. Ohne Buße kein Glaube und ohne Glaube keine Buße. Nun, was die Pharisäer und Sadduzäer letztendlich bewog, überhaupt zu kommen und sich von Johannes taufen lassen zu wollen, das wird hier gar nicht gesagt. Aber eins erfahren wir hier, nämlich dass der Täufer in aller Entschiedenheit zur Buße aufruft, ohne die niemand den allmächtigen Gott begegnen kann. Nochmals hier Vers 8, Kapitel 3, Vers 8. Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und da fragen wir uns, hast du jemals deine Knie vor dem allmächtigen Gott gebeugt? Hast du jemals deine Sünden bekannt, Buße getan und Jesus Christus von Herzen gebeten, dein Leben in seine Hand zu nehmen? Und mit Sünden bekennen meine ich nicht, dass du jetzt wie ein Häufchen Elend im Beichtstuhl sitzt, ja? Und überlegen muss, was du womöglich alles falsch gemacht hast, wo du gelogen oder über jemanden schlecht geredet hast. Nein, ich meine, hast du erkannt? Hast du erkannt, dass du aus dir selbst heraus niemals der Gerechtigkeit Gottes genügen kannst? Hast du erkannt, dass du dem heiligen Maßstab Gottes niemals entsprechen wirst? Hast du erkannt, dass du ohne den Herrn Jesus und dem, was er für uns am Kreuz von Golgatha vollbracht hast, überhaupt gar keine Chance hast, vor dem allmächtigen, heiligen und einzig souveränen Schöpfer Gott zu bestehen? Hast du erkannt, dass du nur in Jesus Christus dem Anspruch Gottes gerecht wirst? Hast du erkannt, dass einzig der Herr Jesus die Wahrheit, der Weg und das Leben ist? Und nachdem du das erkannt hast, gilt es dies auch zu bekennen. Erst einmal natürlich vor Gott, aber dann bitte bekenne es auch der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ja eben durch eine radikale Umkehr und auch durch dein Zeugnis in Form der Taufe. Ja, bringe der Buße würdige Frucht und lass das alles nicht zu einem Lippenbekenntnis verkommen. Dein neues Leben in Christus Jesus sollte in deinem Alltag auch erkennbar sein. Es ist ja immer so leicht gesagt, oder es wird immer so leicht gesagt, wenn jemand gefragt wird, ja, wegen dem Glauben, ja, Glaube, das ist Privatsache. Ne? Mein Glaube, das ist Privatsache. Gut, dein Glaube mag Privatsache sein, aber das, was du bist, sollte für jeden sichtbar sein. Bist du authentisch oder nur theoretisch? Glaubst du nur oder lebst du auch in diesem deinem Glauben? Das Christsein beinhaltet nämlich mehr als nur einen Glauben, sondern dein Christsein beinhaltet dein ganzes Leben, dein ganzes Sein, dein ganzes Denken, dein ganzes Handeln, dein ganzes Auftreten. Ja, und damit gehen wir einen Schritt weiter. Die Bußtaufe des Johannes, sie war auch eine Anlehnung an die alttestamentlichen Verordnungen, sich nach inneren und äußerlichen Verunreinigungen reinzuwaschen. So ist beispielsweise im dritten Buch Mose, lesen wir jetzt nicht, ich sage es nur, im dritten Buch Mose, Kapitel 15, ist davon die Rede, dass man seine verunreinigten Kleider waschen und sein verunreinigtes Fleisch im Wasser baden soll. Und Johannes knüpft praktisch damit an oder daran an, indem er sinngemäß sagt, ja, ihr seid verunreinigt und ihr müsst euer verdorbenes Fleisch im Wasser baden, um dem Messias eben mit gereinigtem Herzen begegnen zu können. So, das mal soweit zur Bedeutung der Taufe des Johannes. Wir halten also fest, indem ich das noch mal kurz hier zusammenfasse, dass Johannes dem kommenden Messias den Weg bereitet und dahin führend das Volk jetzt auch zur Umkehr aufruft und als äußerliche Bekräftigung die Taufe zur Buße praktiziert. Ja, und bevor wir jetzt diese Frage beantworten, ja, warum aber der Herr Jesus sich hat taufen lassen, möchte ich auch noch auf die Taufe mit Heiligem Geist und Feuer zu sprechen kommen, die ja hier in Vers 11 nebst dieser Bußtaufe erwähnt wird. Lesen wir es noch einmal, hier Vers 11. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, das haben wir jetzt behandelt, das war die Taufe des Johannes, ja, die Bußtaufe. Der aber nach mir kommt, und das bezieht sich auf den Herrn Jesus, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Meines Wissens nach hat der Herr Jesus selbst während seines Wirkens hier auf Erden gar nicht getauft. So dass man sich fragen muss, ja, was meint Johannes damit, beziehungsweise worüber spricht er, wenn er sagt, dass der Herr Jesus mit Heiligem Geist und Feuer taufen wird. Nun, die sichtbare Taufe mit Heiligem Geist, die kam ja an Pfingsten über die Gemeinde. Das heißt ja auch erst nach dem Wirken des Herrn Jesus, ne? Nach seiner Himmelfahrt, aber dennoch in und durch Jesus Christus. Denn dieses sogenannte Pfingstereignis, diese Taufe mit Heiligem Geist, sie liegt ja begründet im Glauben an Jesus Christus. Mit anderen Worten, ohne Jesus gäbe es ja gar keine Geistestaufe, beziehungsweise die Ausgießung des Heiligen Geistes wäre ohne den Mensch gewordenen Gott und dem, was er für uns am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Reiner Hokuspokus. Und nur mal nebenbei erwähnt, und dennoch ist es wichtig, hat jeder Anteil an dieser sogenannten Geistestaufe, wenn er denn Buße getan und sich bekehrt hat. Begründet im Glauben an Jesus Christus kommt der Heilige Geist in jeden Gläubigen. So heißt es im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13. Epheser, Kapitel 1, Vers 13. In ihm, also in Christus Jesus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Das ist die Voraussetzung, aber auch die einzige Voraussetzung. Und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist praktisch die Taufe mit Heiligem Geist. Es handelt sich also nicht um eine zusätzliche, ganz spezielle Taufe. Nein, die Taufe mit Heiligem Geist, sie geht einher mit der Wiedergeburt und der Besitzergreifung des Geistes Gottes über unser neues Leben, begründet im Glauben an Jesus Christus. Auf eine ganz spezielle Geistestaufe muss demzufolge niemand warten. Und die muss auch niemand anstreben. Ich will jetzt nicht mich zu weit hier aus dem Fenster lehnen und ich will auch nicht lieblos sein, ja? Aber ich sage es mal so ganz unverblümt. Also wer jetzt behauptet, du müsstest jetzt nebst deiner Bekehrung und nebst deines Glaubens jetzt auch noch eine ganz spezielle Geistestaufe erfahren, der verkündet für mein Dafürhalten ein falsches Evangelium. Bist du ein Kind Gottes? Bist du wiedergeboren aus Gottes Gnaden und deinem Glauben an Jesus Christus, so hast du die Taufe mit Heiligem Geist längst erhalten. Das also mal soweit zur Taufe mit Heiligem Geist. Aber was hat es nun, gehen wir wieder einen Schritt zurück hier, was hat es nun mit der sogenannten Feuertaufe auf sich, die ja hier schließlich auch noch erwähnt wird? Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. So, und wenn wir jetzt den ganzen Kontext beachten, und das sollten wir ja sowieso immer tun, dann stellen wir fest, dass die Taufe mit Feuer ganz augenscheinlich von der Taufe mit Heiligem Geist unterschieden wird. Das ist nicht ein und dasselbe in besonderer Form, sondern stellt sogar einen Gegensatz dar. Die Taufe mit Feuer ist nämlich eine Gerichtstaufe. In einer anderen Übersetzung, da heißt es dann auch entsprechend, ich taufe euch mit Wasser, damit ihr euer Leben ändert. Das ist die Bußtaufe des Johannes. Und dann geht es weiter. Aber der, der nach mir kommt, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht gut genug, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Das heißt, das, was Johannes hier sagt, besagt so viel wie, ja, wer Buße tut und den Messias im Glauben annimmt, ja, der wird mit Heiligem Geist getauft werden. Wer aber keine Buße tut und in seinen Sünden verharrt, der wird mit Feuer getauft werden. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, halt, das ist aber Interpretationssache. Aber schauen wir uns das mal mit dieser Gegenüberstellung hier an. Diese Gegenüberstellung, ich hoffe, es kommt gut rüber hier, auf der linken Seite eben die Taufe mit Heiligem Geist, auf der rechten Seite die Taufe mit Feuer. Die Aussage des Johannes über diese sogenannte Feuertaufe, sie ist ja eingebettet. Wie gesagt, wir müssen den Kontext beachten. Sie ist eingebettet in seiner Gerichtsrede beziehungsweise seiner Bußpredigt. In Vers 10 lesen wir nämlich, Kapitel 3, Vers 10, schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Das ist ja Gericht, ja? Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Hier ist also auch vom Feuer die Rede. Und dann folgt seine Aussage über die Taufe mit Heiligem Geist und Feuer, hier in Vers 11, ne? Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und in Vers 12 geht es dann folgerichtig weiter. Vers 12, seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen. Auch das hat wieder etwas mit Gericht zu tun, ja? Durch und durch reinigen und seinen Weizen, das ist das Positive, das ist jetzt, ich sag mal, die Taufe mit Heiligem Geist, und seinen Weizen in die Scheune sammeln, zu sich nach Hause holen, ja? Die Spreu aber, das ist das, was draußen bleiben muss, das Negative. Das Verunreinigte. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und auch hier lese ich noch einmal aus dieser moderneren Übersetzung, und da lautet der Vers hier, Matthäus Kapitel 3, Vers 12. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen scheiden. Seinen Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Also die Taufe mit Feuer steht in Verbindung mit dem Gericht und somit der Taufe mit Heiligem Geist konträr gegenüber. Aber beides, sowohl die Wiedergeburt, ja, die Taufe mit Heiligem Geist, als auch das Gericht, die Feuertaufe, liegen natürlich in Jesus Christus begründet. Das also jetzt mal zu diesen Unterscheidungen zwischen der Bußtaufe des Johannes, die ja auf Jesus Christus hinweist oder hinführt, sowie der Taufe mit Heiligem Geist und der Taufe mit Feuer, die in Jesus Christus begründet liegen. Denn letztendlich sind eigentlich alle Menschen getauft, nämlich entweder mit Heiligem Geist oder mit Feuer. Und ausschlaggebend ist einzig und allein der Glaube oder eben Nicht-Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ja, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wir nahen uns dem Thema. Vers 14. Matthäus Kapitel 3, Vers 14. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Also die Reaktion von Johannes ist mehr als verständlich. Und das ist ja auch genau das, was ich eingangs in Frage gestellt hatte. Der Herr Jesus, hat es doch nicht nötig, Buße zu tun. Der Herr Jesus hat es doch nicht nötig, sich kultisch reinigen zu lassen. Jesus doch nicht. Er ist doch die Reinheit in Person. Oder wie es im 1. Petrusbrief geschrieben steht, in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 22, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinen Mund gefunden worden. Ja, wir haben es hier mit dem Mensch gewordenen Gott zu tun. Und Johannes, er bringt es hier ja dann auch auf den Punkt, indem er sagt, also ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Das ist ja ungefähr so, als würde Roger Libby nach meinem Manuskript fragen, ja. Geradezu undenkbar. Aber lesen wir, was der Herr Jesus dem Johannes hier zur Antwort gibt. Vers 15. Kapitel 3, Vers 15. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein. Denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ja, oder anders gesagt, lass es so geschehen. Denn das ist es, was wir jetzt zu tun haben, damit alles geschieht, was Gott will. Und hiermit gibt der Jesus also zu erkennen, ja, es ist der Wille meines himmlischen Vaters, dass ich mich dieser Taufe unterziehe. Es ist der Wille Gottes, so dass man darüber gar nicht weiter diskutieren muss. Und schön ist eigentlich auch, dass Johannes der Täufer tatsächlich das auch tut, nämlich nicht darüber zu diskutieren. Er stellt sich diesem Willen Gottes. Und so ist das bis heute. Ja, wenn es Gottes Wille ist, zum Beispiel, dass der Mensch ausschließlich in und durch Jesus Christus und seinem Erlösungswerk von Golgatha gerettet werden kann, ja, dann ist das nun mal so, ja, ob das uns Menschen passt oder nicht. Also der Herr Jesus selbst hat gesagt, dass es der Wille Gottes ist, sich taufen zu lassen. Und niemals, niemals hat der Jesus gegen den Willen seines Vaters gehandelt. Denn der Vater und der Sohn sind eins, untrennbar miteinander verbunden. So wie es im ersten Johannesbrief geschrieben steht, in Kapitel 2, Vers 23. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ja, in all seinem Handeln, in all seinem Reden, in all seinem Wirken ging es immer, immer um den Willen des himmlischen Vaters. So zum Beispiel heißt es auch hier im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 38, Johannes 6, Vers 38, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um mich selbst zu verwirklichen. Nein, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und im Garten Gethsemane, unmittelbar vor seinem Gang ans Kreuz, als der Jesus ja in diesem ringenden Gebetskampf war, da betete er zu seinem Vater: Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ja, der Herr Jesus, er hat sich in seiner Menschwerdung immer ganz und gar dem Willen seines himmlischen Vaters untergeordnet. Nie, nie war etwas Selbstsüchtiges in seinem Leben. Alles geschah zur Ehre und zur Verherrlichung des himmlischen Vaters. So heißt es auch hier in Johannes Kapitel 17, Vers 4, in diesem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, wo der Herr Jesus zu seinem Vater betet, auch unmittelbar vor seinem Gang ans Kreuz: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ja, das wäre ja gar nicht möglich gewesen, wenn der Jesus sich dem Willen seines Vaters in irgendeiner Art und Weise widersetzt hätte. Und so unterstellt sich auch Johannes diesem Gehorsam, indem er wieder aller Logik den Herrn Jesus dennoch tauft, und zwar einfach auf das Wort des Herrn hin: Lass es jetzt so geschehen. Und ich denke, auch das sollte uns lehren, liebe Geschwister. Es sollte uns lehren, nicht immer alles zu hinterfragen, und es sollte uns auch lehren, nicht unbedingt immer alles verstehen zu wollen. Nein, lasst uns doch einfach gehorsam sein und ganz kindlich dem Wort unseres himmlischen Vaters Glauben schenken. Ja, und dadurch, dass sich der Herr Jesus jetzt von Johannes hat taufen lassen, legitimiert er ja auch die Bußtaufe des Täufers. Der Jesus hätte ja auch sagen können: Nee, also das, was da jetzt Johannes praktiziert, das ist gut gemeint, gar keine Frage, sehr gut gemeint. Aber das hat gar nichts mit mir und dem Willen meines Vaters zu tun. Religiöser Krimskrams. Aber nein, der Herr Jesus, er identifiziert sich mit der Taufe des Johannes. Er legitimiert diese und er bekräftigt damit zugleich auch diesen seinen Aufruf zur Buße. Und auch den gläubigen Israeliten, die ja jetzt eine Entscheidung treffen, aus Glauben Buße tun und sich taufen lassen, auch mit denen identifiziert sich der Herr Jesus. Ja, er erniedrigt sich derart, dass er sich mit den Sündern, die bereit sind, Buße zu tun, auf eine Stufe stellt. Er macht sich mit denen eins, für die er bereit ist, ans Kreuz zu gehen. Ja, der Mensch gewordene Gott erniedrigt sich derart, dass er sich taufen lässt wie ein Sünder, obwohl er selber ohne Sünde ist. So wie es der Teufel ja dann auch bezeugte mit den Worten, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und nicht nur hinwegnimmt, sondern ja selber auf sich lädt, da die Sünde gesühnt werden muss. Das heißt, während dieser Taufe wird im Prinzip das vorgeschattet und vorbereitet, was sich etwa 3 Jahre später am Kreuz ereignen sollte. Die Worte des Herrn Jesus am Kreuz gesprochen, es ist vollbracht, finden auch hier in der Taufe bereits ihren Ursprung. Zumal der Herr Jesus auch selbst in Bezug auf seine bevorstehende Kreuzigung von einer Taufe sprach. So in Lukas Kapitel 12, Vers 50. Der Jesus hat das Kreuz vor Augen, ja? Und dann spricht er, Lukas Kapitel 12, Vers 50, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss. Und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. So wurde der Herr Jesus, wenn man so will, eigentlich gleich zweimal getauft. Sein Wiedertäufer, ja? Nein. Aber er wurde gleich zweimal getauft, nämlich einmal ganz praktisch. Ganz praktisch, nämlich hier unter Johannes, um bußfertigen Sündern einen Ausweg zu bereiten. Und dann schließlich, um das alles auch zu vollenden, was der himmlische Vater in seiner großen Gnade erdacht hat. Ja, den Heilsplan Gottes, den muss man nicht unbedingt verstehen. Gottes Wege muss man nicht ergründen, aber wir dürfen einfach daran glauben. Daran glauben und auch von Herzen dankbar sein. Gehen wir somit einen Schritt weiter und lesen wir Vers 16. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Vielleicht denkt sich jetzt so manch einer, naja, einschlafen hätte sich doch gelohnt, aber egal. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und das ist ein weiterer Aspekt. Ein weiteres wird nämlich mit der Taufe des Herrn Jesus proklamiert, nämlich diese sogenannte Salbung mit Heiligem Geist. Christus bzw. Messias ist ja kein Name, sondern ein Titel und bedeutet so viel wie der Gesalbte. Und auch das spiegelt sich hier in dieser Taufe wider. Und Petrus, er hat das einst so schön bekräftigt, als er von Gott zu diesem römischen Hauptmann Cornelius geschickt wurde. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, ab Vers 36, ich habe das mal nur gekürzt wiedergegeben, Apostelgeschichte 10, ab Vers 36. Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem Volk Israel gesandt hat. Ebenso kennt ihr die Ereignisse, die sich in ganz Judäa zugetragen haben. Angefangen hat es schon in Galiläa, nachdem Johannes die Menschen zur Taufe aufgerufen hatte. Mal so weit. Hier bestätigt Petrus also, dass Johannes der Täufer, der Wegbereiter des Herrn Jesus war und dass der Dienst des Herrn Jesus hier seinen Anfang nahm. Und dann kommt das Entscheidende, wenn es dann hier in Vers 38 lautet, Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt, nämlich eben im Zuge dieser seiner Taufe. Die Taufe war also nicht nur der Beginn des öffentlichen Auftretens des Herrn Jesus, sondern beinhaltet eben auch diese Salbung mit Kraft und Heiligem Geist. Mit dieser Salbung verlieh der himmlische Vater seinem geliebten Sohn jetzt auch nach außen hin vor den Augen und Ohren vieler Zeugen diese Vollmacht um seinen Dienst hier auf Erden zu erfüllen. Vers 17, Matthäus 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das war praktisch wie eine Krönung. Eine öffentliche Proklamation und so etwas wie der Startschuss für das ganze irdische Wirken des Herrn Jesus, einschließlich seines Todes, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Ja, es war das erste öffentliche Bekanntmachen des verheißenen Erlösers, mit dem sein irdischer Dienst eingeläutet wurde. Und nicht umsonst fand die Taufe auch am Anfang seines Wirkens statt und nicht erst zwischendrin oder gar erst am Ende. Und das ist für mein Dafürhalten im Übrigen auch ein schönes Bild dafür, dass auch heutzutage ja die Taufe am Anfang unseres Glaubenslebens stehen sollte, also unmittelbar nach unserer Bekehrung und nicht erst Jahre später. Auch die heutige Taufe sollte doch so etwas wie einen Startschuss darstellen, ja, um in unserem neuen Leben in Christus Jesus vollmächtig zu wandeln. Ja, wäre das nicht ein schönes Zeugnis, auch vor der unsichtbaren wie auch sichtbaren Welt mit der Taufe zu bekräftigen? Seht her, ich bin mit Christus gekreuzigt, denn er hat meine Schuld gesühnt. Und seht, ja seht nun, nun ist alles neu geworden, denn Christus lebt in mir. Ja, und interessant ist noch, und mit diesen Gedanken, in den ganz, ganz kurzen, kleinen Gedankengang will ich dann auch schließen. Interessant ist noch, dass ja unmittelbar nach der Taufe des Herrn Jesus seine Versuchung erfolgte, die ihn letztlich als Messias bestätigte, indem er diesen Versuchungen widerstand. Und so kann es natürlich sein, dass auch wir so manch eine Anfechtung oder Versuchung ertragen müssen. Aber wir dürfen gewiss sein, dass der Herr Jesus bereits alles, aber auch wirklich alles für uns ertragen hat. Und so schließe ich mit den Worten aus 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben wirklich allen Grund, dir Dank zu sagen. Dank zu sagen für deinen Sieg, den du für uns vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du der Grund bist, warum unser Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde und dass wir in dir jetzt erlöste Kinder Gottes sein dürfen, in der Gewissheit, dass du mit einem jeden von uns zum Ziel kommst. Gepriesen sei dein Name dafür. Amen.